Ja, ihr Lieben, wie hat die Margrit heute Morgen gesagt, versprengte Herde. Vor 2 Wochen bei Christopher Kramp sah das, glaube ich, noch ein bisschen anders aus im Saal. Aber so ist es. Es ist schön, dass wir wissen können, Jesus und seine Engel sind immer dort, wo Gottesdienst gefeiert wird. Und wenn wir sein Wort aufschlagen, dann ist sein Geist da, um zu unserem Herz zu sprechen, um an uns zu wirken. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns heute etwas mitnehmen kann und wir Gott näher kommen. Ich lade euch ein, Jeremia Kapitel 29 aufzuschlagen. Jeremia Kapitel 29 und dort einzusteigen mit ein paar Versen, die der Prophet Jeremia im Auftrag Gottes geschrieben hat, kurz nach der ersten Eroberung Jerusalems. Im Jahr 605 hat Nebukadnezar Jerusalem erobert und hat einige von den Juden gefangen genommen und mit nach Babylon bringen lassen, gerade von den Jüngeren. Das Ziel war eben ein Ausbildungsprogramm für diese jüdischen Gefangenen, sodass sie danach als Babylonier zurückkehren und im Sinne der herrschenden Schicht in ihrem Land den Einfluss ausbreiten können. Und in Jerusalem, wo es immer noch genügend von der Bevölkerung gab, gab es danach unterschiedliche Sichtweisen. Denn die meisten haben gesagt, okay, die Gefangenen werden bald wieder zurückgebracht. Hier ist des Herrn Tempel, Jerusalem ist Gottes Volk. Und deswegen wird Gott es nicht lange zulassen, dass Nebukadnezar und die Babylonier über uns herrschen. Sondern bald werden sie wieder zurückgebracht werden, die Gefangenen. Und in dieser Zeit hat Jeremia eben im Auftrag Gottes einen Brief geschrieben an die Gefangenen in Babylon und hat ihnen Gottes Botschaft weitergegeben. Und wir lesen Jeremia 29 ab Vers 4. Da steht, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne und Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr's wohl geht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen, und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Bis hierhin heute. In einer späteren Predigt werden wir weiterlesen, aber heute bis hier. Das heißt, die Botschaft, die Jeremia an das Volk hat, ist, die Gefangenschaft in Babylon wird 70 Jahre dauern. Es wird nicht von heute auf morgen vorbei sein, sondern 70 Jahre wird es dauern. Und er gibt ihnen mit und sagt, lebt dort so, als wenn ihr dort eure Heimat hättet. Baut euch ein Haus, pflanzt Gärten, Weinberge. Und Weinberge ist ja nicht, was man pflanzt, so zum gerade so überleben, sondern Weinberg früher hat man gepflanzt, damit es einem gut ging. Traubensaft ist etwas, was man nicht unbedingt braucht, um zu überleben, sondern es war damals eins der Luxusgüter. Warum, sagt er, Vers 7, das Zentrum, suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, was diese Verse für uns heute bedeuten. Gott sagt hier zu denen, die in Babylon sind, ihr gehört nach Jerusalem. Eure Heimat ist Jerusalem. Aber es dauert eine Zeit, bis ich euch wieder zurückbringe. Und in der Zwischenzeit lebt nicht mit verschränkten Armen, dass ihr sagt, wir warten nur drauf, bis es endlich zurückgeht, sondern setzt euch für Babylon ein. Und ich glaube, dass es gerade für uns in unserer Zeit heute auch ein wichtiger Punkt ist. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Wir warten darauf, dass Jesus sein Reich aufrichtet. Und wir sind davon überzeugt, dass wir nicht auf diese Welt, auf dieser Welt unser letztendliches Zuhause haben, sondern wir warten darauf, dass, wenn Gott sein Reich aufrichtet, wir dort Bürger sind, wie es Paulus sagt. Dass dort unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und trotzdem denke ich, gerade deswegen denke ich, dass diese Worte auch für uns Bedeutung haben. Nämlich, dass auch wir in der Gefahr stehen können, zu sagen, okay, wir warten halt, wir wissen, die Naturkatastrophen werden mehr, die Schäden an der Umwelt werden mehr, die Lebensmittel werden immer schlechter, es wird Kriege geben, es wird Flüchtlinge geben. Am besten, wir ziehen uns zurück und warten, bis Jesus sein Reich aufrichtet. Und in diesem Kontext glaube ich, dass dieser Brief auch für uns heute genauso etwas zu sagen hat. Hier steht, suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Kann es auch für uns, die wir auf Jesu Wiederkunft warten, trotzdem die Aufgabe sein, die auch für uns gilt? Betet für diese Welt zum Herrn. Ich glaube, da sind wir uns noch einig. Wenn wir Römerbrief anschauen, Römer Kapitel 13, wo Paulus uns auch aufruft, für die Obrigkeit zu beten, dass sie weise Entscheidungen treffen. Aber was bedeutet es für uns heute? Suchet der Stadt Bestes. Und dazu möchte ich ein Kapitel in der Bibel mit euch aufschlagen, wo wir nicht spekulieren müssen, sondern wo wir an einem Beispiel der damaligen Zeit viel für uns heute lernen können. Und ich lade euch ein, denjenigen aufzuschlagen, einen derjenigen, der diesen Brief erhalten hat. Wir können davon ausgehen, dass Daniel diesen Brief selber bekommen hat, weil er war einer derjenigen, die verschleppt worden sind. Er war einer derer, die mit nach Babylon geführt worden sind. Er war einer der Jugendlichen, für die das nicht nur graue Theorie war, sondern die direkt davon betroffen waren. Lasst uns Daniel Kapitel 1 aufschlagen. Daniel Kapitel 1 aufschlagen. Und dort fangen wir an mit den Versen 1 bis 7. Daniel Kapitel 1 und dort die Verse 1 bis 7. Und lasst uns diesen Brief von Jeremia mit im Hinterkopf haben. Denn es geht nicht anders, als dass Daniel diesen Brief auch gekannt hat. Denn an ihn war er mit adressiert. Daniel Kapitel 1, Abvers 1. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Wie wir gerade gesagt haben, es war im Jahr 605. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land China bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Das Wort China, was hier benutzt wird, hat nichts mit unserem China zu tun, sondern ist ein anderer Ausdruck für Babylon. Genau. Vers 3, und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte, von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Und unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Schadrach und Mischael Meschach und Asaja Abednego. Hier haben wir Daniels Perspektive. Und er berichtet uns genau davon. Er ist gefangen genommen worden. Einer derer, die hier eben unter den Gefangenen dabei war. Und das Ziel war eben, man könnte es nennen Gehirnwäsche. Bisher kamen sie aus Juda, sie waren Juden, sie hatten jüdische Namen, sie hatten eine jüdische Tradition. Und jetzt aber wird es hier angedeutet, sie bekommen babylonische Namen. Und damit ist eben gemeint, ihre ganze Identität sollte babylonisch werden. Vorher in den Namen, wenn ihr anschaut, Daniel und Michael, da habt ihr das El drin, die Silbe, die auf Yahweh, den Gott Israels, hindeutet. Und bei Hanania und Asaria habt ihr J.A. drin, der Partikel, der für Yahweh, für den Gott Israels zeigt. Also wir haben vier Namen, die deutlich mit dem hebräischen Glauben verbunden sind. Ihr Name hat ihnen gezeigt, wem sie gehören. Deswegen lesen wir hier von der Umbenennung. Was lesen wir? Belshazzar hat mit dem Gott Bel zu tun, den die Babylonier hatten. Wenn ihr eine Bibel habt mit Apokryphen, dann gibt es Daniel Kapitel 13 und 14 und da ist die Geschichte von Bel, vom Bel zu Babel. Gehört nicht ursprünglich in die Bibel, sage ich gleich, gehört zur Literatur, die erst in den Jahren 400 bis Jesus gekommen ist. Deswegen nicht ursprünglicher Bibeltext, sondern so etwas wie Tradition. Deswegen finden wir es in den meisten Bibeln nicht. Aber in katholischen Bibeln ist es drin. Nur damit ihr seht, da kommt diese Geschichte vom Bel zu Babel, wo dieser Gott eben vorkommt. Dann habt ihr Meshach, auch einer der Schadrach und Meshach eben auch, Götternamen, und ihr habt den Abednego, wo es noch deutlicher ist, Abed heißt Diener und Nego war eben auch einer der Diener. Also Diener des Nego sind die neuen Namen, die sie hier bekommen. Das heißt, ihre Identität soll jetzt ganz Babylon angeglichen werden. Jetzt, wenn wir uns darüber heute Gedanken machen, dann merken wir ja sofort, worum es hier geht. Gläubige Jugendliche, die aufgewachsen sind als Diener von Gott, sollen hier umgepolt werden zu Götzendienern. Das ganze babylonische System mit den Traumdeutern, Wahrsagern, was ja später alles vorkommt, ist ein hochokkultes System. Für die Ausbildung, die diese Menschen hier hatten, waren nicht nur neue Sprachen Inhalt dessen, was sie gelernt haben, sondern eben auch Einführung in die Magie, in die Astrologie, das, wofür Babylon stand. Das heißt, wenn wir uns das überlegen, dann wäre eigentlich unsere gesunde Art, damit umzugehen, dass wir den Jugendlichen sagen, lasst eure Finger davon. Babylonische Ausbildung ist keine gute Ausbildung. Hier werden eine Identität vermittelt, und ein Inhalt weitergegeben, von dem wir uns auf jeden Fall fernhalten sollen. Interessant ist, wenn wir weiterlesen, den Vers 8, wie Daniel und seine Freunde damit umgegangen sind. Wir lesen, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Hier lesen wir, dass Daniel in seinem Herzen eine Entscheidung getroffen hat. Er nahm sich vor. Und das, was hier genannt wird, ist des Königs Speise und sein Wein, aber ich glaube, wir können es übertragen auch auf andere Gebiete. Daniel nimmt sich vor, dass er sich nicht verunreinigt. Das heißt, dass er in der Beziehung zu seinem Gott rein bleibt. Aber was wir eben auch sehen ist, Daniel willig dieser Ausbildung zu. Er bleibt nicht in seinem Gefängnis sitzen und sagt, nein, damit will ich nichts zu tun haben, sondern er sagt, okay, ich lasse mich drauf ein. Und wir können hier vielleicht die Auswirkung auch des Briefes von Jeremia sehen. Was hat Jeremia gesagt? Suchet der Stadt Bestes. Setzt euch ein, da wo ihr hingekommen seid. Und betet für sie zu Gott. Und wir merken, dass Daniel hier einen Weg geht, wo er zwei Extreme vermeidet. Das eine Extrem ist zu sagen, ich bin Jude, die Babylonier haben ein götzendienerisches System und damit möchte ich überhaupt nichts zu tun haben. Ich bleibe abgekapselt für mich, bleib lieber für mich im Gefängnis sitzen, als dass ich hier irgendeine Gefahr eingehe. Nein, Daniel ist bereit zu sagen, okay, Gott hat mich hier nach Babylon gebracht und ich möchte hier in Babylon Gottes Diener sein. Aber er merkt, damit ich das sein kann, ist eine gewisse Öffnung notwendig. Er nimmt teil am Ausbildungssystem. Gleichzeitig aber vermeidet Daniel das zweite Extrem, nämlich zu sagen, okay, ich bin nun mal in Babylon, also mache ich hier einfach mit. Ich bin einfach jetzt einer von Babylon und ich verhalte mich so, wie es hier eben üblich ist. Sondern er sagt, nein, ich möchte mich nicht unrein machen. Ich möchte Gott treu sein. Und wir merken, dass dieser Weg, den Daniel geht, nicht der leichteste ist. Und ich bin mir sicher, dass es auf beiden Seiten Leute gab, die Daniel und seine Freunde für diese Entscheidung kritisiert haben. Ich bin mir sicher, es gab jüdische Jugendliche, die nicht teilgenommen haben an der Ausbildung, die gesagt haben, nein, ich will damit nichts zu tun haben. Und ich bin mir aber auch sicher, wie wir später in Kapitel 3 ja bei Daniel sehen, dass es leider nur Daniel und seine Freunde waren, die sich vor diesem Bild nicht niedergebeugt haben in der politischen Führung. Und ich denke deswegen, dass Daniel, und ich glaube, dieses erste Kapitel, was uns hier genannt wurde, diese Geschichte, die wir hier lesen, uns ganz bewusst mitgegeben worden ist, um zu lernen und zu sehen, okay, wie sieht dieser Weg, der offensichtlich von Gott gesegnet wurde? Denn wenn wir uns mit dem Buch Daniel beschäftigen, dann merken wir, wie viel Einsicht und Weisheit Gott dem Daniel gegeben hat. Bis hin zur großen Vision in Daniel 9, wo der Zeitpunkt des Messias vorhergesagt wurde. Was sicherlich die beeindruckendste Prophezeiung der ganzen Bibel ist. Und wenn wir das Buch Hesekiel lesen, dann wird Daniel als einer der drei großen Vorbilder des jüdischen Volkes genannt. Einer der drei großen Vorbilder an Reinheit und an Treue zu Gott ist Daniel. Und in Hesekiel lesen wir, selbst wenn Daniel für das Volk, was noch in Israel ist, beten würde, trotzdem wäre der endgültige Untergang des Volkes und des Tempels in Jerusalem nicht mehr abzuwenden. Und deswegen lade ich euch ein, dass wir dieses Kapitel Daniel 1 nochmal genau mit der Frage stellen, was heißt das für uns? Wie können wir heute einen Weg finden, wo wir uns einsetzen und wo wir Menschen auf Gott aufmerksam machen und wo wir Gott treu sind. Noch einmal den Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Das heißt also, recht schnell kommt es in dieser Ausbildung zu einer Situation, wo Daniel merkt, dass er einen Gewissenskonflikt hat. Das Essen, das ihm vorgesetzt wird, ist den babylonischen Götzen geweiht. Und natürlich, das ist auch ein Punkt, den wir aus der Kindersabbatschule gut kennen, die Jugendlichen hatten heute Daniel Kapitel 1, also die Teenager als Thema, von dem her ziemlich passend. Und natürlich ist in der Lektion auch darauf eingegangen worden, welche guten Entscheidungen Daniel hier vom Gesundheitsaspekt trifft. Und wir wissen, dass natürlich vegetarische Ernährung auch besser ist. So langsam setzt es sich ja auch in unserer Gesellschaft durch. Die WHO hat offiziell bestätigt, dass rotes Fleisch krebserregend ist. Also etwas, das wir schon seit langer, langer Zeit sagen und vor 30 Jahren noch dafür verlacht worden sind, ist heute in aller Munde. Und in vielen anderen Bereichen sehen wir es. Aber der Punkt, den wir hier sehen, Daniel hat einen Gewissenskonflikt. Er weiß, das, was hier von mir verlangt ist, kann ich nicht tun. Möchte ich nicht tun. Und das ist, denke ich, der erste Punkt, der für uns wichtig ist. Die Entscheidung muss jeder von uns selber treffen. Es ist leicht, sich zurückzuziehen, keine Freunde mehr zu haben außerhalb der Gemeinde, nur noch mit Adventisten zusammen zu sein und Kontakt mit anderen zu meiden. Das ist leicht, weil wir nicht herausgefordert werden. Gleichzeitig ist es aber nicht der Weg, der uns hier auch von Jeremia genannt wird. Das Problem ist, sobald wir hinausgehen, sind wir nicht mehr in der schützenden Umgebung der Gemeinschaft, sondern wir werden vor Herausforderungen gestellt, wo wir eigene Entscheidungen treffen müssen. Und das ist aber gleichzeitig auch etwas Glaubensstärkendes. Es kommt der Zeit für jeden von uns, wo wir uns nicht mehr auf Eltern, Pastoren, Freunde berufen können, sondern wo wir mit unserem eigenen Gewissen vor Gott und unseren Mitmenschen stehen. Und Gott möchte, dass wir diesen Schritt vorbereitet tun, dass wir ihn nicht tun als Leute, die bisher nur nachgeplappert haben, was andere gesagt haben, sondern dass wir uns selber die Frage gestellt haben, wo stehen wir? Was möchte ich in meinem Leben an Werten und an Grundsätzen leben? Und hier ist uns Daniel ein Vorbild. Daniel nimmt sich in seinem Herzen vor. Es ist keine äußere Autorität, die ihm das vorschreibt. Kein Prediger mehr, der auf ihn schaut. Sondern er ist selber verantwortlich. Und er trifft die Entscheidung, dass er nicht nur an dem festhält, dass er gelernt hat, sondern dass er sich vor Gott nicht unrein machen möchte. Wir denken hier auch an Josef. Was hat Josef gesagt? Wie könnte ich diese Sünde tun und gegen meinen Gott sündigen? Und ich glaube, das ist der erste Punkt, wo Daniel uns Vorbild ist. Worum geht es uns? Und echter Glaube steht in der Entscheidung für Gott, in der Entscheidung, Gott treu zu sein, in der Entscheidung, Gott zu lieben, in der Entscheidung, ihn zu ehren durch die Entscheidungen, die wir treffen jeden Tag. Daniel trifft hier für sich die Entscheidung und sagt, ich möchte mich nicht verunreinigen, ich möchte Gott treu sein. Aber das Interessante ist auch, wie er diese Entscheidung trifft. Denn wenn wir lesen, was ist der zweite Punkt, und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Interessant ist für mich der Punkt, wie Daniel diese Entscheidung umsetzt. Daniel hätte auch sagen können, okay, hört zu, ich werde mich nicht unrein machen, ich werde diese Sachen nicht essen zu den babylonischen Aufsehern, egal was mit euch passiert und egal was es euch kostet. Ist mir völlig wurscht. Aber das macht Daniel nicht, sondern er sucht das Gespräch, er sucht den Kontakt mit dem obersten Kämmerer. Er weiß, wer für ihn zuständig ist, und er sucht das Gespräch. Und wir sehen hier, das Ziel ist, dass er sich nicht unrein machen müsste. Das heißt also, Daniel geht nicht hin mit der Einstellung, ich mache das so, und was mit dir passiert, ist mir egal. Sondern er hat die Entscheidung getroffen, Gott treu zu sein, aber er sucht jetzt im Gespräch, im Miteinander nach Lösungen, wie das möglich ist. Und ich glaube, auch hier ist uns Daniel eben ein Vorbild. Ein Vorbild als jemand, der hundertprozentig Gott treu ist, aber der in seinem Miteinander mit anderen Menschen einen Weg sucht, wie das auch dem anderen verständlich rüberkommt und wie er andere versucht mitzunehmen. Daniel hätte auch sagen können, ihr Babylonier habt keine Ahnung, ihr betet eh einen falschen Gott an, ihr werdet eh verloren gehen und deswegen rede ich gar nicht mit euch. Aber merken wir, was er hier macht? Er sucht das Gespräch, er sucht das Miteinander. Und wenn wir den Vers 9 lesen, dann steht da, und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Das heißt, Daniel, der ja selber diesen Bericht schreibt, ist sich hundertprozentig sicher, dass es nicht aufgrund seiner Taktik aufging, sondern er hat es Gott vorgelegt, er hat Gott darum gebeten. Auch wenn es in Vers 8 nicht extra genannt wird, so merken wir, Daniel betet mit Gott, er ringt mit Gott, bittet ihn, ich möchte dir treu sein, aber hilf, dass ich das hier in Babylon auch in der richtigen Art und Weise weitergeben kann. Und so entwickelt sich im Gespräch mit dem obersten Kämmerer es folgendermaßen ab Vers 10. Der sprach zu ihm: Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Michael und Asaria gesetzt hatte: Versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun, nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tagen. Wir merken hier, das, was Daniel vorhat, führt bei seinem Aufseher zu Ängsten. Und es sind konkrete Ängste. Er sagt: Wenn ich mich nicht gut um euch kümmere, dann verliere ich nicht nur meinen Job, sondern mein Leben. Und es ist interessant, Daniel antwortet eben und nicht und sagt, das ist dein Problem. Und ich glaube, oftmals sind wir eben in der Gefahr, so zu reagieren. Zu sagen, wenn wir uns für die Treue für Gott entschieden haben, zu sagen, okay, es ist deine Sache, wie du damit umgehst. Aber das macht Daniel hier nicht. Was haben wir gelesen? Im Brief von Jeremia: Suchet der Stadt Bestes. Das heißt, suchet auch das Beste für die Einwohner. Versucht, den Leuten zu helfen in ihrer Situation. Und wir sehen, dass Daniel das hier macht. Er bleibt in diesem Gespräch mit dem Kämmerer, dass er seine Ängste ernst nimmt. Er wischt nicht drüber und sagt, ha, nicht so wichtig. Sondern er nimmt es ernst und er macht Lösungsvorschläge und zeigt, wie können wir hier eine Lösung finden. Die 10 Tage der Probe hier, aus meiner Sicht ist es weniger die Folgen der gesunden Ernährung von 10 Tagen. Ich bin mir nicht sicher, ob 10 Tage wirklich reichen, um solch einen Unterschied zu machen. Ich glaube in Ansätzen vielleicht schon, aber im Grunde glaube ich, dass in diesen 10 Tagen mehr Gottes Segen und es einfach die Vorlage für Gott ist, hier ein Zeichen zu wirken. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mich hier beeindruckt. Daniel ist bereit, Risiken einzugehen, wo er das Ergebnis Gott in die Hand legt. Ich glaube nicht, dass Daniel sich sicher war, dass er nach den 10 Tagen so brillieren würde, sondern dass er es einfach nur in Gottes Hände gelegt hat und gesagt hat: Gott, du kannst diese 10 Tage so segnen. Und 10 Tage in der Bibel ist auch ein wichtiger Zeitraum, wie wir wissen. Der Zeitraum zwischen Jesu Himmelfahrt und der Ausgießung des Geistes zu Pfingsten waren 10 Tage, wo die Jünger gebetet haben. Und ich bin mir sicher, dass auch hier Daniel mit seinen Freunden betet. Dass sie in dieser Zeit intensiv gebetet haben. Vers 15: Nach den 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Da tat der Aufseher die Speise und den Trank, die für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse. Was Daniel hier macht, ist, er nimmt den Kämmerer mit. Er lässt ihn nicht einfach stehen und stellt ihn vor veränderte Tatsachen, sondern er lässt auch ihn eine Erfahrung im Glauben machen. Und das ist auch für mich ein echtes Vorbild. Wie oft denke ich, dass ich andere Menschen durch meine Argumente überzeugen muss? Daniel wählt hier einen Weg, wo er nicht die Prinzipien der gesunden Ernährung vorträgt. Ich lese zumindest nicht, dass er hier eine Predigt gehalten hat. Wo er nicht das Essen des Königs schlecht macht. Sondern er sagt einfach, okay, schauen wir, ob Gott es segnet. Haben wir den Mut, im Gespräch mit anderen Menschen sie darauf hinzuweisen, einzuladen, gute Prinzipien umzusetzen und zu sagen, sieh, ob Gott es segnet. Probier es aus. Wir denken an Maleachi 3, wo Gott es vom Zehnten nimmt und sagt, bringt den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus und schaut, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffnen werde. kann es auch für uns sein, dass wir oftmals andere Leute mehr einladen sollten, Gottes Kraft zu erleben, selber auszuprobieren. Dass wir vielleicht zu oft in der Gefahr stehen, ihnen unsere Gedanken und Werte einfach überstülpen zu wollen und Gott dabei sehr wenig Raum lassen. Vers 17, und diesen vier jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Das Vorgehen Daniels wird von Gott gesegnet in einer unglaublichen Art und Weise. Und ich denke, wie gesagt, dass es damals auch unter denen, die nach Babylon verschleppt worden sind, nicht kritiklos war. Ich glaube, dass es Hebräer gab, die zu Daniel gesagt haben, Daniel, du fällst ab von unserem Glauben. Daniel, du machst zu große Kompromisse. Daniel ist bereit, sich hier einzusetzen. Die Frage natürlich, wo die Grenze zu ziehen ist, ist eine Grenze, die auch hier nicht deutlich genannt wird. Die einzelnen Sachen, wie war das mit Sabbatheiligung? Wie war das mit okkulten Praktiken, die er vielleicht in der Ausbildung gesehen hat? Dazu schweigt die Bibel. Wir wissen nur, Vers 8, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Und ich denke, das ist auch für uns heute die einzige Richtschnur, die wir auch für uns haben. Und das ist die Sache. Manchmal kann man in der Gefahr stehen zu sagen, okay, ich möchte ja andere Menschen erreichen. Und man sieht das als Erlaubnis, alles Mögliche zu tun und zu lassen, weil es halt die Menschen, die ich erreichen will, so tun. Aber wir merken, darum ging es Daniel nicht. Es ging ihm nicht um eine persönliche Erlaubnis, so viel wie möglich tun zu können. Sondern es ging ihm darum, Gott treu zu sein und in dieser Treue zu Gott auch andere Menschen zu erreichen. Und deswegen glaube ich, dass es auch auf unsere Herzensentscheidung ankommt. Es mag sein, dass wir in manchen Dingen der praktischen Umsetzung vielleicht auch heute verschiedene Meinungen haben. Und wir haben auch heute eine Situation. Es ist nicht geplant, dass ich ausgerechnet diese Predigt zur Zeit der Iloga halte. Ist so passiert. Es ist die Predigt, die jetzt dran war. Aber vielleicht meint der ein oder andere, okay, die Iloga, eine Messe, am Sabbat hinzugehen für uns, würde ich nicht tun. Weil Sabbat ist die Zeit, die Gott im Gottesdienst geweiht ist. Wo die Grenze zu ziehen ist, haben wir wie so oft in der Bibel, dass wir keine klare Grenze hier formuliert haben, auch bei Daniel nicht. Aber was wir haben, ist die Herzensentscheidung, die wichtig ist. Und wir sehen auch hier, dass das Motiv wichtig ist. Wenn wir sagen würden, okay, ich gehe heute am Sabbat zu Iloga, Sabbat ist mir eh immer langweilig und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll und ich finde es schön, da auf der Iloga sein zu können, um andere Stände mir anzuschauen und der missionarische Aspekt ist für mich eine Erlaubnis, das endlich tun zu können, dann glaube ich, ist es der falsche Weg. Aber wenn wir dorthin gehen, in der Sicherheit und in unserem Bedürfnis, Gott zu dienen, dann glaube ich, dass Gott das genauso segnen kann, wie er es damals bei Daniel getan hat. Das Wichtige, was sagt Paulus in Römer 14? Was aus dem Gewissen kommt. Wenn du etwas tust, was deinem Gewissen widerspricht, dann ist es Sünde. Wenn du etwas tust in Übereinstimmung mit deinem Gewissen, dann ist es keine Sünde. Und was Paulus hier dann sagt, ist, dass wir nicht übereinander richten sollen. Jeder von uns ist durch sein Gewissen anders geprägt. Jeder von uns hat andere Grenzen. Wir sollen im Gespräch sein, aber nicht übereinander richten. Interessant fand ich, ich habe das dritte Band von Schatzkammer der Zeugnisse gelesen, von Ellen White. Und auch hier war ein Beispiel für mich, wo das praktisch geworden ist, diese Herausforderung. Auf der einen Seite, sie hat einen Teil dort im dritten Band der Zeugnisse, wo es um den Sabbat geht und Sabbatheiligung. Und sie hängt die Latte was Sabbatheiligung bedeutet, ziemlich hoch. Auch gerade, was es bedeutet, wenn man Kinder hat und Ähnliches. Und auf der anderen Seite aber dann finden wir Berichte aus ihrem Tagebucheintrag, wo sie am Sabbat gereist sind, wo sie mit dem Zug unterwegs waren am Sabbat. Wo wir heute auch sagen würden, also wo mich erstaunt hat zu sagen, was? Am Sabbat Reisen unternommen? Ja, aber der Punkt war, wo sie selber geschrieben hat, ich mag es nicht, am Sabbat zu reisen. Ich würde lieber in der Gemeinde sein mit den Geschwistern. Aber wenn Gott den Auftrag gibt, zu einer gewissen Zeit dort zu sein und zu verkündigen und es geht nicht anders, dann mache ich es in meiner Verantwortung vor Gott. Und dann bitte ich Gott, dass er mir auch unterwegs hilft, die Einstellung des Sabbats in meinem Herzen zu haben und auch dort, wo ich bin, auf den Reisen Zeugnis zu geben. Das heißt, sie hat die Reisen am Sabbat nicht persönlich so geplant, weil es ihr halt besser getaugt hat, sondern es gab wenige Situationen in ihrem Leben, wo es nicht anders ging, um zur richtigen Zeit wieder bei anderen Veranstaltungen zu sein. Und in diesen Fällen hat sie es getan, im Bewusstsein, dass es nicht das Optimale ist, aber dass es Gottes Auftrag ist. Und sie hat ihr Bestes getan, diese Zeit trotzdem Gott zu weihen. Und für mich war das so ein Punkt, wo für uns heute auch anwendbar ist. Es gibt viele Sachen, wo das Ideal etwas Bestimmtes ist. Aber wir leben in dieser Welt und im Einsatz mit anderen Menschen kann es sein, dass Gott uns zu Dingen ruft, die nicht optimal sind. So sehe ich heute den Dienst in der Iloga. Am Nachmittag werde ich auch mit hingehen. Und für diejenigen, die den Sabbat anders geplant haben, bitte ich euch einfach auch hier im Gebet mit an uns zu denken. Dass auch die Messe, wo wir mit nichtgläubigen Menschen zusammen sind, eine Zeit ist, wo wir mit Gott verbunden sind. Wo wir innerlich den Sabbat nicht übertreten, weil wir die Gemeinschaft mit Gott haben. Und natürlich, das Messeprogramm sieht am Sabbat anders aus, als es gestern aussah. Wir verkaufen nichts, werden auch dort heute nicht aktiv kochen, backen oder Ähnliches. Aber es ist der Wunsch, dort, wo Menschen da sind, ins Gespräch zu kommen, auf das, was wir haben, als Gesundheitsgrundsätze unter anderem auch, Menschen zu erreichen. Aber der Punkt im Hintergrund, um den es uns hier geht, ist, Daniel, wie uns Daniel Kapitel 1 zeigt, geht hier einen Weg, der bestimmt von vielen angegriffen worden ist. Aber es ist ein Weg, den Gott gesegnet hat. Und ein Weg, wo Daniel Gott hundertprozentig treu ist. Denn er trifft die Entscheidung, sich in seinem Herzen nicht gegen sein Gewissen zu handeln, Gott nicht zu entehren, sondern weiterhin diesem Gott treu zu sein. Und ich glaube, das ist die Entscheidung, die wir heute auch brauchen. Wir haben vorhin im Wort zur Besinnung gehört, wie eingelullt wir oft sind. Und es ist schon interessant, dass Jesus damals die meisten Probleme mit den Pharisäern hatten, denen, die die Regeln am besten eingehalten haben. Aber die, was sagt Jesus? Die anderen den Weg ins Himmelreich verschließen, weil sie ihre eigene menschliche Gerechtigkeit darstellen. Ich habe auch für uns heute nicht alle Lösungen, was es bedeutet, wie wir andere Menschen erreichen können. Aber ich bete einfach, dass Daniel uns hier Vorbild ist. Als jemand, der hundertprozentig zu Gott stand. Es wird uns im ganzen Buch Daniel keine einzige Sünde berichtet von Daniel. Aber auch jemand, der den Menschen zugewandt war und der in Babylon als teilweise zweiter Mann des Reiches sicherlich einen Einfluss hatte, wo wir lesen, wo selbst Nebukadnezar sich bekehrt hat. Und ich glaube, dass es genauso Gottes Wunsch auch ist für uns heute, dass die Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen, durch uns ermutigt werden, sich für Gott zu entscheiden, sich für Gott zu bekehren, indem sie unsere Liebe, unser Offensein, unsere Wohlwollen ihm gegenüber merken. Gleichzeitig aber hundertprozentig dabei rein sind und uns nicht an dem beteiligen, was in dieser Welt Gott entehrt. Und ich glaube, dass das ein Weg ist, den wir aus eigener Kraft und Weisheit nicht finden können, sondern wo wir Gottes die Fülle seines Geistes brauchen. Und ich wünsche uns aber, dass wir gemeinsam und jeder Einzelne für uns dort, wo wir stehen, diesen Weg gehen können. Dass Gott uns genauso wie Daniel benutzt, um die Menschen in dieser Zeit darauf vorzubereiten, dass Jesus bald wiederkommt. Aber nicht in einer herabsetzenden Art und Weise, sondern in einer liebevollen Art und Weise, so wie es Jesus selber getan hat. Denn zu seiner Ehre wollen wir so leben und auf seine Wiederkunft warten wir. Amen.